Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Basecamp auf die Ohren, Digitales und Politik. Authentisch, inspirierend und mit Herz von uns für Sie. Und diesmal eine ganz besondere Folge. Diese Folge haben wir live am 24.07.2025 bei uns im Basecamp, der Plattform zum digitalen Vordenken und Machen in Berlin, aufgenommen. Hallo und herzlich willkommen bei uns im Basecamp. Schön, dass Sie alle da sind, hier vor Ort, so zahlreich. Wir freuen uns sehr und natürlich auch im Livestream via YouTube. Herzlich willkommen. Ich darf Sie im Namen von O2 Telefonica hier bei uns im Basecamp, dem Debattenraum, begrüßen. Seit mehr als 10 Jahren haben wir diesen wunderbaren Ort der Debatte, ein Ort zum digitalen Vordenken und Machen. Schön, dass Sie alle dabei sind. Mein Name ist Nicole Niehaus-Lauck und ich bin Teil des Basecamp-Teams von O2 Telefonica. Viele von Ihnen kennen bereits das Basecamp. Ich habe schon viele bekannte Gesichter gesehen und wir freuen uns immer sehr, wenn Sie alle bei uns sind. Wir diskutieren hier gemeinsam mit Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft die wichtigsten digitalpolitischen Themen offen und sehr transparent. Und sollten Sie noch nicht Teil unserer Community sein, was ich mir fast nicht vorstellen kann, dann finden Sie noch einmal alle Infos hier bei uns auf der Säule oder natürlich auch auf unserer Webseite basecamp.digital. Und dann werden Sie natürlich auch zu allen Veranstaltungen wie dieser hier eingeladen. Wir haben heute an unserem Küchentisch zu unserem Kitchen Talk einen ganz besonderen Gast. Wir freuen uns sehr, dass er da ist. Thorsten Frey. Er ist seit wenigen Monaten Chef des Bundeskanzleramtes und Bundesminister für besondere Aufgaben. Damit gehört er zu den engsten Vertrauten von Bundeskanzler Merz. Als rechte Hand koordiniert er die Arbeit der Bundesregierung an zentraler Stelle. Wir haben Herrn Frey an unseren Küchentisch eingeladen zu einem persönlichen Gespräch, ohne privat zu werden, über Biografisches, Dienstliches, Wichtiges, vielleicht auch ein bisschen Spaßiges und Sonstiges zu sprechen. Über Thorsten Frey als Chef des Bundeskanzleramts und Bundesminister, aber auch über Thorsten Frey als Mensch. Was treibt ihn an? Wie begegnet er politischen und gesellschaftlichen Krisen? Welche Überzeugungen und Werte leiten sein Handeln? Und wie schafft er es, neben all diesen Aufgaben auch noch einen Halbmarathon in Bestzeiten zu laufen? Ich bin sehr gespannt. Diese und weitere Fragen wollen wir in der nächsten Stunde klären. Und wer könnte natürlich dieses Gespräch besser führen als Katrin Bauerfeind? Liebe Katrin, man kennt dich aus Funk und Fernsehen und natürlich von unseren letzten Küchentischgesprächen unter anderem mit Herrn Lauterbach oder auch Robert Habeck. Ich freue mich sehr, dass du es heute möglich gemacht hast und begrüßen Sie bitte mit mir gemeinsam die fantastische Katrin Bauerfeind. Katrin, der Küchentisch gehört dir.
Danke.
Danke.
Dankeschön. Hallo. 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 Schönen guten Abend, schön, dass Sie alle da sind, dass Sie alle gekommen sind, auch wenn Sie uns live zuschauen und gerade woanders sind und nicht hier im Basecamp. Ja genau, wir haben den Kitchen Talk, wir führen Gespräche am Küchentisch, weil da die wichtigen und besten Gespräche geführt werden. Und heute ist Thorsten Frey da, der neue Kanzleramtsminister. Er war davor parlamentarischer Geschäftsführer der CDU und davor war er Oberbürgermeister von Donaueschingen. Also jemand, der sich von ganz lokal nach ganz national gearbeitet hat, von ganz unten nach ganz oben, im Sinne von ganz aus dem Süden in den Norden. Und Friedrich Merz sagt über ihn, er ist meine linke und meine rechte Hand. Dass er fleißig ist, heißt es über ihn. Er gilt als wohltemperierter Hardliner und wenn er mit großer Freundlichkeit, aber sehr bestimmt im Fernsehen den Zuschauern die Lage der Nation erklärt, dann denkt man immer kurz, ah, so schlimm ist es vielleicht nicht. Ob das stimmt oder ob das nur so wirkt, wie der neue Job so ist und was das jetzt für uns alle heißt, das wollen wir heute besprechen. Herzlich willkommen, Thorsten Frey.
Dankeschön.
Vielen Dank. Schön, dass Sie da sind. Erstmal zum Reinkommen, Herr Frey. Wir haben Ihnen Wiebele besorgt.
Oh,
das
super.
Ist ja. Es sind sehr große Wiebele. Ich habe mir sagen lassen, das sind die Berliner Form der Wiebele. Freuen Sie sich.
Total. Vielen Dank.
Gut. Also, das sind alles Ihre, wenn Sie mögen. Falls Sie testen möchten, ob die so gut sind wie das Original bei Ihnen im Süden.
Teile gerne.
Ja, danke. Ich lasse Sie erstmal vorkosten.
Mhm. Sehr cool.
Da kommt gleich die Anschlussfrage. Haben Sie heute schon gegessen? In der Politik ist es sehr stressig. Ich höre, Essen, gutes Essen ist oft ein großes Problem in der Spitzenpolitik.
Mhm.
Nehmen Sie ruhig erstmal.
Vielen Dank. Also bei mir eigentlich nicht mehr, muss ich sagen, weil jetzt ist das Essen immer in Verbindung mit einer Sitzung. Und dann macht man eben beides und dann kriegt man etwas vorgesetzt. Das ist in der Regel immer gut im Kanzleramt. Und es ist ein Teller. Das heißt, man isst genug, aber nicht zu viel. Und okay, das ist eigentlich sehr gut für mich. Ansonsten habe ich den Hang, den ganzen Tag über gar nichts zu essen und dann spätabends sehr viel zu essen. Also alles, was man nicht machen sollte.
Habe ich ja gesagt, sehr ungesund in der Spitzenpolitik.
Ja, aber jetzt ist es besser als in den Jahren zuvor.
Also im Bundeskanzleramt ist das Essen besser als im Bundestag, ja?
Ja.
Haben Sie sich von den Brötchen auch hochgearbeitet zu einem Teller?
Ja, meistens gibt's einen Teller. Ja.
Sehr gut. Was ist denn Ihr Lieblingsessen? Das ist ja nicht unwichtig, vor allem wenn man aus dem Süden kommt. Da hat man ja meistens eine Leibspeise.
Es gibt so ein paar Dinge, die ich gerne mag. Also meine Oma hat den Nudelauflauf immer wirklich ganz fantastisch gemacht. Ja, genau.
Stückle drin oder oben?
Mhm, ja, und auch mit Hackfleisch, also sehr, sehr gut. Und sowohl meine Mutter als auch meine Frau haben das super übernommen. Also insofern, bei meiner Frau esse ich das ganz besonders gerne. Und ansonsten, ich bin eigentlich nicht sehr anspruchsvoll, aber seit Studienzeiten esse ich freitags gerne Milchreis. Ah, so wie damals in der Mensa. Und gute Bratwürste, die es aber gar nicht so oft gibt.
Das stimmt, das ist eine feine Sache, auf jeden Fall. Sie selber kochen ja auch gar nicht so gut, sagt Ihre Frau.
Das stimmt.
Deswegen muss sie auch kochen. Karl Lauterbach war mal hier und hat gesagt, dass Olaf Scholz gerne den Gästen Königsberger Klopse gemacht hat im Kanzleramt. Was kocht Friedrich Merz?
Also das ist abwechslungsreich, würde ich sagen. Gott sei Dank nicht immer das Gleiche.
Aber von ihm ist nicht der Teller, den Sie jeden Tag bekommen.
Nee, aber von seiner Küche.
Okay, sehr gut. Was vermissen Sie am meisten zu Hause? Also wenn Sie in Berlin sind, und da sind Sie ja jetzt wahrscheinlich viel, wenn Sie Kanzleramtsminister sind, was vermissen Sie am meisten an zu Hause, aus Ihrer Familie?
Ach so, ja, aber das ist es im Grunde genommen. Also die Familie vermisse ich natürlich am meisten. Auch zuletzt war es so, wie für die meisten Abgeordneten, dass das Leben im Grunde genommen in zwei Teile zerfällt. Zum einen die Sitzungswochen in Berlin und zum anderen alles andere, wo man seine Dienstreisen macht, sich um den Wahlkreis kümmert und eben flexibel ist, auch mal daheim ist, bei der Familie ist. Das hat sich jetzt alles aufgelöst. Also für mich ist jede Woche gleich, von Sonntag Nachmittag oder Abend an bin ich in Berlin bis Freitag Nachmittag oder Abend, je nachdem. Und in der restlichen Zeit muss dann die Wahlkreisarbeit stattfinden, mache ich die Termine außerhalb Berlins und verbringe natürlich gerne auch Zeit mit der Familie.
Mhm. Das heißt, Sie haben nicht viel Freizeit, das höre ich schon raus. In der wenigen Zeit, die Sie haben, gehen Sie dann nochmal laufen. Ne, weil man das überall gut machen kann.
Genau.
Sie sind in Bad Säckingen geboren, also im Süden. Und ich habe mir den Imagefilm von Bad Säckingen angeschaut. Mhm. Und der Untertitel ist, es ist malerisch, ist ja ganz schön da. Mhm. Der Untertitel ist, mehr Süden geht nicht. Jetzt sind Sie ja schon eine Weile in Berlin. Da ist der Untertitel, mehr Berlin geht nicht. damit ist ja eigentlich auch schon alles gesagt. Wie groß war oder ist für Sie immer noch der Kulturschock?
Nee, der Kulturschock ist nicht groß, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich hier immer wohlgefühlt. Und zwar sowohl in der Stadt wie auch im Bundestag. Also auch mit den Kollegen, auch anderer Fraktionen, mit denen, die dort arbeiten. Eigentlich fand ich das vom ersten Tag weg toll. Und deswegen gibt's keinen Kulturschock oder sowas. Aber jetzt muss man natürlich sehen, ich bin 2013 in den Bundestag gekommen und bis dahin habe ich Kommunalpolitik gemacht, Landespolitik gemacht. Und wenn Sie das machen, das ist alles vergleichsweise überschaubar. Also Sie kennen alle handelnden Personen, die Wege sind kurz und dann kommen Sie nach Berlin und da ist alles riesengroß. Und das hat mich sehr beeindruckt damals und manchmal beeindruckt mich das heute noch.
Mhm. Würden Sie auch sagen, weil das wird ja immer hervorgehoben, dass Sie jetzt jemand sind, der als ganz einer der wenigen eben diese Erfahrung in der Lokalpolitik hat. Was würden Sie sagen, ist der größte Unterschied zwischen Lokalpolitik und Bundespolitik? Das, was man alle kennt?
Also erstens, sowohl in unserer Bundestagsfraktion als auch bei den anderen Parteien gibt es einige, die aus der Kommunalpolitik kommen. Also so selten ist es gar nicht. Und was ist der große Unterschied? Das ist wahrscheinlich auch nicht in jedem Bundesland gleich. Aber in Baden-Württemberg sind die Bürgermeister eher präsidial ausgerichtet, sehr pragmatisch. Im württembergischen Landesteil sind Bürgermeister meistens gar keine Parteimitglieder, sondern sind freie Wähler, Unabhängige. Und das ist auch so das Verständnis von Bürgermeistern in Baden-Württemberg. Und deswegen kommt daraus ein extremer Pragmatismus. Und den finden Sie natürlich in der Bundespolitik nicht auf den ersten Blick. Da geht's ganz viel um Grundsätze. Und wenn der eine etwas vorschlägt, dann kann der andere das nicht gut finden. So etwas kennt man eigentlich aus der Lokalpolitik nicht. Und deswegen finde ich, das ist schon etwas, das nicht nur anders ist, sondern wovon man hier in Berlin durchaus auch profitieren kann.
Ah, okay. Was finden Sie denn besser?
Wo?
Das Pragmatische oder das Grundsätzliche?
Das Pragmatische. Also weil ich einfach davon überzeugt bin, dass wir nicht für unsere Ideologien gewählt werden. Überwiegend nicht. Ich glaube, die allermeisten Menschen leben ihr Leben, haben einen ganz pragmatischen Blick auf das Leben, auf das, was funktioniert, auf das, was nicht funktioniert. Und sie erwarten von Politikern, egal ob sie das im Lokalen, auf Landes- oder auf Bundesebene machen, dass sie diese Probleme auch erkennen und lösen. Und deswegen, ich finde immer, entscheidend ist, was hinten rauskommt.
Wir sind ja heute auch hier, um Sie ein bisschen besser kennenzulernen. Was wollten Sie denn eigentlich werden? Weil Kanzleramtsminister wird nicht Ihr Berufswunsch gewesen sein als Kind.
Nee, tatsächlich nicht. Also ich glaube, ich war ein normales Kind und habe mit jeder Altersphase andere Berufswünsche gehabt.
Darf ich fragen, was ein normales Kind ist?
Ich glaube, also oh Gott, ich weiß es gar nicht, aber ich glaube, ein normales Kind hat nicht von 2 bis 18 den gleichen Berufswunsch, oder? Wahrscheinlich nicht.
Ich hatte immer denselben, aber auch erst mit 16.
Okay. Also spät. Also ich kann mich daran erinnern, mein Vater war Polizist, also wollte ich natürlich auch Polizist werden.
Warum sind Sie es nicht geworden?
Wir hatten schon so viele Polizisten in der Familie.
Also Sie gedacht, jetzt brauchen wir auch mal einen Politiker. Nein, Juristen.
So genau, genau. Mein Vater sagte, bei so vielen Polizisten brauchen wir jetzt noch einen Juristen.
Okay. Und da haben Sie gedacht, das bin ich. Einen trifft's.
Ja, genau. Okay. War meine Rolle sozusagen.
Gab es was anderes, womit Sie es noch weit hätten bringen können? Hatten Sie ein Talent, mit dem Sie es noch weit hätten bringen können?
Also kein Talent, das ich ausprobiert hätte.
Okay. Schade.
Ja.
Aber so ist es. Jetzt sind wir hier. Jetzt machen wir das Beste draus. Also, Sie waren von 2002 bis 2004 Regierungsrat und sind da persönlicher Referent von Christoph Palmer gewesen. Es ist ein Cousin von Boris Palmer, den wir alle kennen. Und der war damals verwickelt in die Stuttgarter Ohrfeigen-Affäre, wie ich gelesen habe, was sehr spannend ist. Da hat der Herr Palmer nach der OB-Wahl im Ratskeller einem CDU-Kollegen einfach eine gepfeffert und musste danach zurücktreten. Und was ich aber eigentlich fragen will ist, also konnten Sie schon immer mit sehr eigenen Charakteren. Wer Palmer geschafft hat, schafft auch Merz.
Nee, aber ich konnte echt nichts dafür. Also,
dass der seinen Kollegen gehauen hat oder wofür?
Ja, also ich hatte am Freitag meinen letzten Arbeitstag, weil ich 2 Wochen zuvor zum Oberbürgermeister in Donaueschingen gewählt wurde.
Das heißt, mit dem Rücktritt hatten Sie gar nichts zu tun? Sie
waren vorher schon genau. Weg. Ich hatte am Freitag meinen letzten Arbeitstag und am Sonntagabend drauf ist es passiert.
Okay. Ja, vielleicht war das, weil Sie gegangen sind. Vielleicht hatten Sie ja doch was damit zu tun. Da sind Ihnen gleich die Nerven durchgegangen. Weiß ich nicht. Sie haben aber meine Frage nicht beantwortet.
Echt?
Wer Palmer schafft, schafft auch Merz.
Nein, also ich habe in meinem Leben Gott sei Dank nicht so viele Chefs gehabt. Und in der Zeit als Oberbürgermeister ja gar keinen, außer den Bürgern. Und dann hatte ich den Christoph Palmer als Chef und jetzt habe ich Friedrich Merz als Chef. Und ich habe echt das große Glück, dass ich mit denen wirklich super zurechtkomme, sehr gut auskomme. Auch einen großen Respekt vor beiden habe. Das war bei Christoph Palmer so, das ist bei Friedrich Merz so. Und wir arbeiten nicht nur politisch, sondern auch persönlich sehr, sehr gut zusammen. Das war damals so und ist heute so. Und das ist wahrscheinlich auch die zwingende Voraussetzung, dass man das überhaupt machen kann, dass man überhaupt so eng zusammenarbeiten kann. Dann braucht man, glaube ich, schon auch einen gehörigen gegenseitigen Respekt.
Also er hat über Sie im Prinzip gesagt, Sie sind sein bester Mitarbeiter. Deswegen wollte ich Sie auch fragen, ob er Ihr bester Chef ist.
Eindeutig, er ist ja mein einziger.
Aber ja, ich wollte auch gerade sagen, das müssten Sie jetzt wahrscheinlich auch sagen, ne?
Nein, ich glaube schon, dass das glaubwürdig ist, weil wenn ich dieser Auffassung nicht wäre, dann könnte ich auch meinen Job nicht machen und dann müsste ich daraus Konsequenzen ziehen.
Sie haben damals, als Sie gewählt wurden als Oberbürgermeister 2004, gesagt, das ist eine Lebensaufgabe. Das ist quasi keine Durchgangsstation für Sie. Jetzt ist, haben wir ja gesehen, es ist eben doch eine Durchgangsstation gewesen, obwohl Sie da ja lange waren. Warum haben Sie Ihre Meinung geändert? Warum ist die Lebensaufgabe dann doch keine mehr gewesen, beziehungsweise gab es eine andere Aufgabe
für Sie? Ja, weil das Leben einfach anders spielt, als man denkt. Und wenn ich mir das mal überlege, bei all meinen, ich habe als Rechtsanwalt gearbeitet, als Landesbeamter, ich habe noch nie in meinem Leben eine richtige Bewerbung geschrieben. Mhm. Also die Aufgaben sind immer gekommen. Und die einzige Aufgabe, für die ich mich so richtig, also musste ich keine Bewerbung schreiben, aber einen Wahlkampf machen und mich reinhängen und keiner hat mich gefragt, ob ich das jetzt machen will oder nicht, das war die Aufgabe als Oberbürgermeister in Donaueschingen. Mhm. Und das kam in der Zeit, als ich in der Staatskanzlei in Stuttgart gearbeitet habe. Da war ich noch relativ jung, knapp 30. Und habe da in der Staatskanzlei gearbeitet als junger Beamter und habe gesehen, wie viel man da machen und erreichen kann. Und habe gedacht, ich kann als junger Regierungsrat mehr erreichen als die allermeisten Abgeordneten. Mhm. Und dann habe ich gedacht, also Abgeordneter will ich nicht werden. Ich will nicht die leistungsstärksten Lebensjahre auf irgendeiner Parlamentshinterbank verbringen, sondern ich will was Operatives machen. Mhm. Und das war dann der Entschluss, als Oberbürgermeister zu kandidieren. Und das habe ich wirklich mit großer Leidenschaft gemacht, 9 Jahre lang. Und ich hätte es auch noch weiter gemacht, aber die Umstände waren anders. Bei uns vor Ort gab es ein bisschen Probleme mit meinem Vorgänger als Abgeordneten. Und dann bin ich eigentlich durch eher seltsame Umstände in den Bundestag gekommen. Mhm. Und dann war ich halt da.
Sie waren damals der jüngste, bis dahin jüngste Oberbürgermeister in Baden-Württemberg?
Ja, aber nur die ersten 3 oder 4 Jahre, glaube ich, dann gab es einen jüngeren.
Okay.
Und da wächst man ja raus aus dieser Phase.
Das stimmt, man wird leider älter, da haben Sie recht. Und Sie hatten Wahlergebnisse damals von 99,4%. Sind Sie da unten so ein Popstar der Politik oder wie muss man sich das vorstellen?
Nein, aber das zeigt eben, dass Kommunalpolitik, also speziell in Baden-Württemberg mit dieser Gemeindeordnung, eben schon so funktioniert. Ich war damals auch stellvertretender Landesvorsitzender der CDU. Also jeder wusste, wo ich politisch stehe. Und trotzdem haben wir im Gemeinderat super zusammengearbeitet. Also bei dieser Wahl beispielsweise haben alle 5 Stadtratsfraktionen eine Wahlveranstaltung für mich gemacht. Mhm. Also schon wirklich außergewöhnlich. Und es gab auch keine weiteren Bewerbungen. Alle Parteien am Ort haben sich für meine Wiederwahl ausgesprochen. Das konnte man dann am Wahlergebnis auch sehen. Und das ist eben in der Kommunalpolitik möglich, in der Bundespolitik nicht. Und das hat schon seinen Vorzug, dass Sie die Zustimmung aller bekommen können, wenn Sie die Arbeit ganz ordentlich machen.
Also selbst Ihre Kritiker sagen da unten, Sie haben einen guten Job gemacht. Die sind eigentlich zufrieden. Worauf sind Sie denn besonders stolz bei dem, was Sie da erreicht haben?
Wir haben sehr viel erreicht dort, weil Sie brauchen daneben eben auch einen guten Gemeinderat, wo alle Parteien vertreten sind. Sie brauchen eine Bürgerschaft, die mitzieht und vieles andere mehr. Es war ja eine kleine Stadt mit 23.000 Einwohnern. Das heißt, es ist einigermaßen übersichtlich. Sie können auch ohne Medien sehr unmittelbar mit den Menschen kommunizieren, sie mitreißen, motivieren. Und da haben wir extrem viel erreicht. Also wir haben viel investiert. Wir haben aber zum Beispiel auch für die Zukunft eine Bürgerstiftung gegründet. Wir haben das erste Mehrgenerationenhaus gemacht. Also nicht nur gebaut, sondern auch in den Zusammenhalt der Gesellschaft investiert. Und da ist in kurzer Zeit extrem viel entstanden. Und das macht natürlich nicht nur einer, sondern das passiert dann, wenn Menschen gut zusammenarbeiten.
Da haben Sie alle Probleme gelöst, die wir quasi auch in Deutschland haben und dann gedacht, jetzt probiere ich es mal nochmal eine Nummer größer.
Also ich habe eines dort gelernt, in der Politik wird man nie fertig. Deswegen habe ich auch immer gedacht, alles, was man machen kann, so schnell wie möglich erledigen. Das gilt auch für das Abarbeiten eines Koalitionsvertrages, weil diese Überlegung, ich lasse es jetzt mal ruhig angehen und wenn jetzt mal wieder eine Wahl kommt, dann mache ich mal ein bisschen mehr. Das funktioniert nicht in der Politik. Im Grunde genommen muss man schauen, sofort so viel wie möglich auf den Weg zu bringen, denn man weiß nie, wie viel Zeit man hat. Und Zeitfenster schließen sich auch wieder.
Was macht Ihnen Spaß an Politik? Wir Außenstehenden fragen uns das immer. Was macht Ihnen Spaß? Ja, schon, ich glaube, oder? Manche, also einige von uns fragen sich das. Was macht Ihnen Spaß daran?
Also mir macht fast alles Spaß.
Wirklich?
Ja, wirklich. Also ich habe ja auch wirklich einen super Job. Ich darf mich mit praktisch allen Themen der Bundespolitik und allen Themen, die die Menschen betreffen, beschäftigen. Ich habe die Chance, jeden Tag ganz unterschiedliche Menschen kennenzulernen. Jetzt in der Aufgabe weniger, das sind mehr Akten, die ich kennenlerne, weniger Menschen, das ist dann nicht der schönere Teil, aber das finde ich unglaublich reizvoll. Und wenn Sie dann noch mitarbeiten und mithelfen können, ein Land wie Deutschland vielleicht ein kleines Stück weit in eine etwas bessere Richtung zu lenken, dann ist es doch was total Befriedigendes, finde ich.
Was würden Sie sagen, ist Ihre wichtigste Eigenschaft, die Sie mitbringen für die Politik?
Ich habe ehrlich Probleme mit Selbstzuschreibungen. Das müssen eigentlich andere machen. Aber ich hoffe wirklich, dass ich einen klaren Blick für die Probleme habe und dann auch sehr schnell entscheiden kann, ob sich der Kampf lohnt oder nicht.
Okay.
Also ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Ich würde sogar sagen, dass im Laufe meines Berufslebens meine Eigenschaften sich etwas verändert haben. Also ich würde sagen, ich bin heute jemand mit einer großen Gelassenheit sogar und auch Ruhe, aber das hatte ich nicht immer.
Okay, kann man sich kaum vorstellen, finde ich. Sie wirken wirklich sehr gelassen und ruhig. Echt?
Ja, haben
Sie
das war gemacht? Nicht immer so. Hä?
Haben Sie Tipps für Leute, die...
Ich weiß auch nicht. Also vielleicht macht das auch die Aufgabe und das Umfeld.
Aber Ihre Aufgaben sind ja eigentlich schwerer geworden, oder? Und das Level und die Anforderungen sind eigentlich auch höher und trotzdem sind Sie ruhiger und gelassener geworden.
Ja, also ich hätte das als junger Mensch kaum für möglich gehalten, aber man wird im Laufe seines Lebens wirklich klüger. Wenigstens etwas weiser, würde ich sagen. Und natürlich erlebt man dann, dass man verschiedene Aufgaben gemeistert hat, obwohl man die vielleicht für sehr schwer und kaum lösbar gehalten hat. Und es gibt natürlich ein Selbstvertrauen. Und das zeigt einem auch, dass am Ende vielleicht nicht so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird. Ich erlebe das auch in meinem Beruf andauernd. Da steht jemand da und hat also ein Riesenproblem und das muss man sofort lösen, muss man sofort mit dem und dem und dem und dem telefonieren. Und dann schaut man sich das mal genauer an und bricht's herunter und dann wird es lösbar. Und im Zweifel kann man das am Abend lösen und vielleicht am nächsten Tag noch, so dass man die Arbeit, die man jetzt gerade macht, auch noch fertig machen kann. Das ist nicht immer so einfach, aber häufig schon. Und wenn man mal die Aufgeregtheiten wegnimmt und den Blick klar zieht auf die Probleme, dann muss man sagen, zumindest die menschengemachten Probleme, die sind auch grundsätzlich lösbar.
Wobei ich immer den Eindruck habe, 80% der Politik besteht aus Aufgeregtheit. Also zumindest, wenn man das so von außen verfolgt. Aber Sie haben das ja jetzt im Griff, bringen da jetzt mal Ruhe rein vom Kanzleramt aus. Ich habe wegen Zuschreibungen, die Sie lieber von anderen hätten, ich habe über Sie gefunden, Sie sind entwaffnend freundlich, Sie sind hartnäckig freundlich, Sie sind angenehm, kein Scharfmacher, Sie sind ein wohltemperierter Hardliner, Sie halten sich an Verabredungen. Die CDU schreibt auf ihrer Homepage, Sie sind der Mann, der den Kurs hält, Sie gelten als immens fleißig und nervenstark. Was gefällt Ihnen am besten?
Na, ich finde, das hört sich alles gut an. Ich hoffe nur, dass es auch stimmt.
Das müssen also, Sie ja jetzt sagen.
Also ich weiß es nicht. Also ich würde schon sagen, dass ich fleißig bin. Ja, das ist
sind
aber,
Sie so scharfe Häuslebauer, klassisch?
Ja, schon. Ja. Ja? Ich mag das. Ja, ich mag Arbeiten und Ordnung.
Okay, ja, das ist halt Baden-Württemberg, gell?
Genau. Von nichts kommt nichts.
Von nichts kommt nichts. Das stimmt. Sie sind also, Sie haben das gerade schon angerissen, Sie sind Kanzleramtsminister, bei Ihnen laufen alle Fäden zusammen. Also alle Ministerien müssen quasi bei Ihnen auch mal melden, was Sie so arbeiten und wie es vorangeht. Und ich habe den Eindruck, Sie sind auch ein bisschen der Pressesprecher Ihrer Partei. Haben Sie das nicht? Ich denke manchmal, wenn ich Sie im Fernsehen sehe, wenn ich mal in der Bredouille bin, möchte ich, dass Sie mich da raushauen, weil dann hätte ich das Gefühl, ich komme raus aus der Nummer. Wissen Sie, was ich meine?
Ja, ich bin gelernter Anwalt.
Ja, bei uns daheim sagt man manchmal, der verkauft dir nur Fahrradversicherung, wenn du gar kein Fahrrad hast. So, haben Sie das schon mal gehört? Das könnten Sie doch. Ja, ich werte das als Zustimmung. Und wenn ich Sie jetzt so zum Beispiel bei Lanz oder bei in irgendeiner anderen Talkshow, es gibt ja mehrere, sehe, dann sind Sie einer der wenigen auch unter Ihren Kollegen und Kolleginnen, die Kritik aufnehmen können und auch zugeben können, wenn was nicht so gut gelaufen ist, die freundlich, aber bestimmt das aufnehmen und dann aber am Ende trotzdem bei der eigenen Meinung bleiben. Die nicken wieder. Sehr gut, ich werde das als Zustimmung.
Nein, aber ich finde, das ist ja ganz wesentlich. Das darf man, glaube ich, auch nie vergessen. Also wir arbeiten extrem viel und da passieren...
Wie viele Stunden am Tag arbeiten Sie?
Also gut, das wird ja bei mir nicht gemessen, weil ich kein Arbeitnehmer bin, aber ich gehe in der Regel um 7.15 Uhr, manchmal, weil ich ein bisschen ein Trödler bin, morgens auch erst um 7.30 Uhr wow. zur Arbeit. Und dann gehe ich meistens vor Mitternacht auch nicht wieder heim.
Okay.
Aber da muss man jetzt auch nicht irgendwie Mitleid haben oder so.
Nein, nein, Augen auf bei der Berufswahl.
Genau, erstens das und zum Zweiten muss man ja eines sehen, meine Familie ist in Donaueschingen, das heißt unter der Woche wartet hier niemand auf mich. Mein Beruf ist gleichzeitig mein Hobby, also ich mache das alles sehr gerne, das Allermeiste jedenfalls. Und deswegen ist es ja schön, mein Büro ist größer und schöner als meine Wohnung in Berlin. Deswegen.
Vielleicht sollten Sie das nochmal ändern. Politik ist sein Hobby, können wir eine Serie
genau.
machen.
Darum ist es gut, wenn ich dort bleibe.
Okay.
Und deswegen, das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber es ist auch viel Arbeit, das lässt sich auch nicht ändern. Das war bei allen meinen Vorgängern auch schon so und es wird ganz sicher bei allen meinen Nachfolgern auch noch so bleiben. Und da passieren auch Fehler. Und vieles, was ich mache, sind ja Abstimmungen nach links, nach rechts, nach oben, nach unten. Die ganze Zeit passiert irgendetwas in der Politik. Gibt's nur selbstständige und selbstbewusste Menschen, die in der Regel nicht nachfragen, bevor sie was machen oder sagen. Und ganz leicht übersieht man da mal was. Das sind dann auch Fehler, die ganz schnell offensichtlich werden. Und da mache ich mir überhaupt keine Illusionen. Und deswegen, da habe ich auch kein Problem, dazu zu stehen. Ich würde das auch nie wegreden. Das Einzige, was ich an Ansprüchen an mich habe, ist, dass ich es so gut mache wie irgend möglich. Das setzt Fleiß voraus, das setzt Konsequenz voraus, das setzt auch eine gewisse Akribie voraus. Und wenn ich das gemacht habe, dann ist es in Ordnung aus meiner Sicht. Mhm. Ja? Der Rest ist dann eben drüber hinaus. Das kann passieren, aber damit kann ich dann auch gelassen umgehen.
Finden Sie, das fehlt in der Politik, dass man mehr Bereitschaft mitbringt, offener mit den eigenen Fehlern umzugehen? Weil, wie Sie sagen, vielleicht ist das ja einfach menschlich. Vielleicht würde allen
Also wenn das passieren. Eigene Leben nicht nur aus lauter Fehlern besteht, dann finde ich, dann kann man auch offen damit umgehen. Mhm. Es ist ja etwas, was jeder andere eigentlich auch kennen müsste, weil ich kenne keine fehlerlosen Menschen. Mhm. Und meine Erfahrung ist, dass wenn man so Unausgesprochenes klarstellt und sich gegenseitig nichts vormacht, dann findet man auch bessere Lösungen. Und Sie haben vorhin mal von Freundlichkeit gesprochen. Eine weitere Erfahrung von mir ist, ich habe immer wieder auch mit den gleichen Menschen zu tun. Und es bringt nichts, sich anzuschreien oder unbeherrscht miteinander umzugehen. Man ist ja ganz häufig aufeinander angewiesen. Und dann will ich es wenigstens in der Form ordentlich machen, damit wir uns in der Sache streiten können.
Mhm. Und also Sie wirken ja oft so, als wären Sie einsichtig. Verstehen Sie mich nicht falsch. Trotzdem frage ich mich, wären Sie wirklich offen für eine andere Position?
Ja, das bin ich. Aber ich bin auch kein Schwätzer. Also ich rede ja nicht einfach nur so daher, ohne dass ich mir vorher Gedanken gemacht habe. Mhm. Und deswegen, also wenn jemand glaubt, der müsste mir nur ein Argument sagen und dann ändere ich meine Meinung, so leicht geht's nicht.
Wenn ich Ihnen jetzt viele Argumente sagen würde, warum Klimaschutz super ist, könnte ich Sie überzeugen. Wären Sie offen dafür?
Ja, ich bin davon überzeugt, dass Klimaschutz wichtig ist.
Wichtiger als jetzt, als es jetzt quasi auch gehandhabt und umgesetzt wird?
Ich finde, es wird gut gehandhabt und auch umgesetzt. Also wir sind in Deutschland ja schneller und besser als in vielen anderen Ländern. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber ich finde, es gibt praktisch nichts, was Sie absolut setzen können. Wir sind ein Land mit 84 Millionen Einwohnern. Das ist schon kompliziert genug. Wir leben aber auch nicht alleine auf der Welt, sondern wir haben Nachbarn, wir haben Partner, wir haben viele andere Länder, auf die wir angewiesen sind. Und wir müssen jetzt schauen, wie wir das alles irgendwie zusammenbringen, wie man auch eine Gesellschaft zusammenhält. Und ich finde Klimaschutz total wichtig, aber wir müssen das schaffen, Klimaschutz hinzukriegen, dass wir es auch erfolgreich schaffen, unsere Wirtschaft dabei nicht kaputt machen und am Ende so überzeugend sind, dass andere Länder es uns nachmachen.
Mhm. Okay, wir müssen da dann nochmal drüber sprechen, wenn wir da Fortschritte sehen. Sie sagen Sachen wie, die Lehre der 30er Jahre ist, dass die demokratische Führung entschlossener sein muss als autoritäre und totalitäre Alternativen. Ist das ein Widerspruch? Ist das überhaupt möglich ohne autoritäre oder totalitäre Führung? Wie meinen Sie das?
Ja, davon bin ich überzeugt. Also ich bin natürlich, wie wahrscheinlich die allermeisten, Demokrat durch und durch. Und ich bin davon überzeugt, dass auch Demokratien schnell gute Ergebnisse erzeugen können. Das hat übrigens auch der Bundestag immer wieder gezeigt. Wenn es notwendig ist, dann kann man innerhalb weniger Stunden ein Gesetz machen. Mhm. Das geht. Und wenn man mehr Zeit hat, dann nimmt man sich mehr Zeit, dann kann man sicher sein, dass es auch in alle Richtungen abgeklopft ist und überzeugend und gut ist. Also Demokratie kann gute und schnelle Ergebnisse zeitigen. Und ich finde, Demokratie muss das auch schaffen, weil wir erleben doch, dass es eine ganze Reihe von Menschen gibt, für die ist die Demokratie kein Selbstzweck, sondern die hinterfragen, die kritisieren. Und am Ende des Tages müssen wir auch in der Demokratie die Ergebnisse produzieren, wo Menschen sagen, das macht mein Leben besser.
Jetzt hat ja die CDU gerade in letzter Zeit auch für so ein paar Nachrichten gesorgt, die vielleicht nicht so gut sind für die Glaubwürdigkeit der Demokratie, wo das vielleicht nochmal in den Grundfesten erschüttert wird. Merken Sie das? Also merken Sie das, dass wenn man zu sehr zum Beispiel rechts versucht zu fischen, die Mitte verliert, obwohl die CDU ja eigentlich eine Mittepartei immer war und auch bleiben möchte, dass man mit manchen Aktionen, sage ich jetzt mal, eventuell an den Grundsäulen unserer Übereinkunft, dass die Demokratie eine feine Sache ist, rüttelt?
Also ich habe das ja gesagt, es kommt immer vor, dass man Dinge macht, die man vielleicht hinterher und bei genauerem Betrachten so nicht mehr machen würde. Aber ich kann nichts erkennen, was die Grundfesten der Demokratie erschüttern würde. Also wirklich absolut nicht. Und ich will auch vor einem warnen. Also ich halte es für falsch und für mich kann ich das auch ganz klar sagen, dass ich das nicht tun würde. Ich mache nicht Politik, um sozusagen jemand anderem Wasser abzugraben. Ich richte meine Politik danach aus, wovon ich glaube, dass es richtig und notwendig für unser Land ist. Das hat keine Allgemeingültigkeit. Sie können selbstverständlich sagen, Herr Frey, das, was Sie da machen, das ist gar nicht gut für unser Land. Mhm. Okay, einverstanden. Aber ich halte es für richtig und für notwendig und deshalb mache ich es. Und da liegt auch der Gedanke dahinter, dass wenn jemand in der Politik seine Arbeit gut macht, dann kriegt er auch die Zustimmung in der Bevölkerung. Und wenn er sie nicht gut macht, dann kriegt er die Zustimmung eben nicht. Und deswegen sind Wahlergebnisse immer auch ein guter Gradmesser, ob man eigentlich richtig oder falsch liegt.
Ich wollte mit Ihnen über den Bundestag sprechen. Der Ton ist da rauer. Er ist auch rauer geworden dadurch, dass die AfD da eingezogen ist. Die CDU ist aber auch keine Partei von Traurigkeit, möchte ich sagen. Da geht's manchmal wilder zu als an so manchem Stammtisch. Jetzt sind Sie ja sehr, wie Sie sagen, Sie bleiben immer ruhig, Sie behalten immer die Fassung. Bringt Sie das nicht aus der Fassung?
Nö, eigentlich nicht. Also zum
einen... Finden Sie nicht, dass es rauer geworden ist?
Doch, das finde ich schon. Und das kann man auch lokalisieren oder das kann man zeitlich festmachen. Das war mit dem Jahr 2017, als die AfD in den Bundestag gekommen ist. Ja, das stimmt. Ich muss es auch differenzieren. Also ich habe überhaupt nichts gegen heftige Debatten im Bundestag. Wir sind eine plurale Demokratie und da muss man das auch ausfechten. Und ich finde, Bürger, die sich Bundestagsdebatten anschauen, die müssen auch sehen, dass da völlig unterschiedliche Meinungen aufeinander prallen, dass Argumente ausgetauscht werden, dass man vielleicht am Ende guckt, dass man zu einer gemeinsamen Position kommt oder auch nicht. Dann wird eben mit Mehrheit entschieden. So ist es in der Demokratie. Also da finde ich, ist überhaupt nichts dagegen zu sagen. Und wir haben riesige Unterschiede zwischen den einzelnen Parteien. Aber eigentlich lebt eben der Parlamentarismus davon, dass es so ein Grundkommand gibt, ja, dass man sich über technischen Fragen nicht streitet. Die Fraktionen im Bundestag, die müssen sich verständigen auf eine Tagesordnung, wie lange die Debatten dauern, was debattiert wird, in welcher Reihenfolge das passiert. Und das setzt so ein gewisses Grundverständnis voraus. Und wenn es das nur ist, dass man sagt, du lässt mich meine Sachen machen und dann lasse ich dir deine Räume. Ja. Und das haben wir 2017 dann eben gesehen, dass dann die AfD auch viele Entscheidungen getroffen hat, nur um dem anderen zu schaden. Ja. Wenn sie zum Beispiel am Freitagmorgen um 2:30, also 2:30 Uhr, einen Hammelsprung im Bundestag machen. Was soll das? Ja, was soll das? Ich meine, ich finde ganz ehrlich, wenn die Sitzung am Donnerstagmorgen um 9 begonnen hat und sie geht ohne irgendeine Unterbrechung bis Freitagmorgen um 2:30 Uhr, dann wird doch kein Mensch annehmen, dass da alle Abgeordneten im Plenarsaal sitzen. Manche sitzen in ihren Büros, der ein oder andere ist vielleicht auch schon eingeschlafen. Das muss auch gar nicht sein, man verhandelt die Punkte. Warum macht man dann einen Hammelsprung? Im Grunde genommen nur, um die anderen vorzuführen. Und das hat aus meiner Sicht dann mit seriöser Politik nichts mehr zu tun.
Und auch das regt Sie nicht auf? Weil ich wollte schon auch noch...
Doch, das regt mich schon auf, aber was soll ich denn tun? Ich meine, das ist halt dann so.
Sich aufregen?
Ja, aber dann geht's mir hinterher nicht besser. Im Gegenteil, ich ärgere mich über mich selbst, weil wenn man sich zu sehr aufregt, dann ist es auch eine Form von mangelnder Souveränität.
Wirklich?
Ja, finde ich schon.
Sie aber viel im Griff haben. Auch nicht manchmal im Straßenverkehr. Komm, manchmal flippen Sie da aus?
Wenn ich allein im Auto bin.
Okay, gut. Schimpfen Sie in Muttersprache?
Ja, wahrscheinlich schon. Also ich meine, ich kann schon richtig alemannischen Dialekt. Und Sie haben es ja vorhin gesagt, Bad Säckingen liegt an der Schweizer Grenze. Bis 1830 war das eine Insel mitten im Rhein, also von Deutschland genauso weit entfernt wie von der Schweiz. Und die Schweizer sprechen ja ein ganz besonders eindrückliches Alemannisch, das sehr stark aus dem Hals herauskommt und auch viele eigene Vokabeln kennt. Also das ist fast... so wie wenn Sie als Süddeutscher jemanden Friesisch oder Platt reden hören. Und irgendwann mit dem Studium wahrscheinlich, oder ich habe meinen Wehrdienst bei der deutsch-französischen Brigade gemacht, da waren viele auch aus ganz Deutschland und Frankreich natürlich, da wird die Sprache etwas hochdeutscher.
Okay.
Aber hier in Berlin würde man das nie als Hochdeutsch bezeichnen. Ja.
Und man würde Sie auch nicht verstehen, wenn Sie jetzt jemanden beschimpfen im Straßenverkehr, versteht man eh nicht, was Sie gesagt haben. Das heißt, da kommen Sie fein raus aus der Nummer. Lassen Sie uns kurz über Digitales sprechen. Deutschland ist ja nicht so richtig digital. Ich sage das hier auch übrigens jedes Mal. Es ist auch ein faszinierender Vorgang. Wir sind irgendwo stehen geblieben zwischen textbasiertem Internet und einem einfachen Zugang zu wichtigen Informationen oder eben auch Leistungen. Im Koalitionsvertrag steht jetzt Digital Only. Jetzt wollte ich Sie fragen, wie oft müssen Sie selber noch drucken, unterschreiben, scannen und faxen?
Also,
oder sitzen Sie deshalb so lange in Ihrem Büro?
Weil ich die Akten hin und her trage.
Genau, weil Sie noch was faxen und was drucken. Und
nein, also mit einem Fax habe ich schon lange nichts mehr zu tun. Und ich frage mich eigentlich, muss mal gucken, wenn man Briefbogen und Visitenkarten anschaut, aber eigentlich benutzt man das ja... Visitenkarten habe ich eigentlich auch nie dabei. Da steht, glaube ich, noch eine Faxnummer drauf. Ich könnte Ihnen aber gar nicht sagen,
wo das Fax steht. Ja. Und das würde viele Probleme in Deutschland erklären, dass die Leute noch eine Faxnummer haben, aber gar nicht mehr wissen, wo das Fax steht.
Ja, genau. Ich hoffe, dass irgendjemand weiß, wo das Fax steht.
Ja, wahrscheinlich nicht. Und da kommen jetzt die ganzen Faxe an, die das regeln würden und da ist aber nie einer.
Vielleicht habe ich deswegen so ein leichtes Leben.
Wahrscheinlich ist deshalb Politik Ihr Hobby. Das kann natürlich sein. Also Sie sind, was würden Sie sagen, wie ist das Kanzleramt aufgestellt? Ist man da schon digital oder arbeitet man auch hart daran, digitaler zu werden?
Also wir sind ja hier unter uns am Küchentisch.
Das ist so.
Da muss man sagen, wenn man in diesem Bereich der Politik tätig ist, da mag es sogar einen gewissen Vorteil haben, wenn Sie mit nicht digitalen Akten arbeiten, weil Sie dann vielleicht auch mal was aufschreiben können auf ein Post-it oder so. Was Sie dann
sich dann oben an den Rechner kleben.
Zum Beispiel. Oder was Sie anschließend nicht in den Akten haben. Ja, also nichts Illegales oder so.
Sie können es ruhig sagen, wir sind ja unter uns, auch wenn es was Illegales ist.
Nein, das würde ich ja nicht machen. Ja? Als Polizistensohn.
Ja, ich glaube es wahrscheinlich sogar.
Aber das macht es vielleicht in den Arbeitsabläufen manchmal etwas leichter. Wir arbeiten aber schon sehr stark digital und wir wollen die E-Akte noch weiter umsetzen. Also ich möchte auch damit arbeiten in Zukunft. Ich meine, für jemanden wie mich, der jetzt viel unterwegs war in der Vergangenheit, ist es natürlich ein Segen. Jetzt bin ich sehr viel ortsgebundener. Das setzt einfach auch die Anwesenheit voraus, viel Physisches. Aber das digitale Arbeiten ist natürlich eine so enorme Erleichterung. dass man das...
Wenn es klappt,
ja klar. Aber wir haben zum Beispiel auch im Kabinett, habe ich die Unterlagen digital auf dem iPad. Mhm. Auf einem ganz speziellen iPad, weil das darf ansonsten nichts können, damit wir alle Geheimhaltungsvorschriften einhalten. Mhm. Aber das machen wir digital, ja. Und auch ansonsten arbeite ich weitestgehend digital.
Jetzt ist es ja so, der Bürokratieabbau zum Beispiel auch, der damit ja auch irgendwie Hand in Hand geht. Da denkt man immer so, ja, gut, das ist wie Müll oder so, da macht man irgendwas auf, schmeißt man es rein, machen wir wieder zu, dann ist es weg. Bürokratie soll, glaube ich, seit 30 Jahren oder so abgebaut werden. Fun Fact ist, es wird immer mehr. Also,
ja, also wenn Sie,
können Sie es überhaupt schaffen oder soll man nicht jetzt auch aufgeben?
Nee, aufgeben sollte man nicht, weil das würde immer mehr werden. Also wenn Sie nichts tun, dann gibt's immer mehr Bürokratie. Und das kann man ja sehen, wir produzieren jede Woche immer Mittwoch morgens Gesetze im Kabinett. Und die werden dann zum Bundestag gebracht und der beschließt sie dann und berät sie und ändert sie. Und das sind ja immer Regelungen. Entweder weil Politiker der Auffassung sind, da muss was geregelt werden, weil Bürger gesagt haben, da müsst ihr was regeln. Oder es sind Gerichte, die auf irgendetwas hingewiesen haben und jetzt will man die Regelungslücke schließen. Und das muss man, glaube ich, einfach wissen. Natürlich kann man bürokratiearm Gesetze machen. Mhm. Aber jedes Gesetz bedeutet Bürokratie. Mhm. Und wenn man alles geregelt haben will, so wie in einem ausdifferenzierten Rechtsstaat, das natürlich bis zu einem gewissen Maße auch gut ist, dann wird man immer mehr Regeln, immer mehr Bürokratie haben. Und jetzt geht's ums rechte Maß. Ja? Und deswegen, Sie müssen permanent Bürokratie abbauen, damit Sie...
Neue schaffen können. Das ist ein Perpetuum mobile quasi.
Ja, ich hoffe
aber
halt,
wenn doch
dass
alles geregelt ist. Und vielleicht, also um es gar nicht mal so lustig zu sagen, aber man kann doch eh nicht alles regeln. Ist das nicht eine irrige Annahme?
Doch.
Sie selber haben doch gesagt, Verantwortung und Experimentierfreude muss es geben im Hinblick auf die Digitalisierung, woraus ich schließe, dass man eher wegnimmt und den Leuten mehr Verantwortung gibt.
Genau. Das ist auch meine Auffassung und ich teile das zu 100%. Aber wenn man jetzt mal fragt, glauben Sie, müsste man noch irgendetwas regeln? Dann werden wahrscheinlich ganz viele sagen, insbesondere in dem Bereich, in dem Sie vielleicht arbeiten und eine besondere Expertise haben, ja, das müsste man noch regeln. Das ist ungelöst, das ist ungerecht. Da kriegt einer mehr als ich oder wenn da was schief geht, dann wissen wir nicht genau, wer jetzt schuld ist.
Wer ist schuld?
Also wer ist schuld? Außer man selbst natürlich, ja. Und deswegen, Sie können sich das gar nicht vorstellen. Also in meinem Amt kriegt man das vielleicht ganz besonders mit, weil das kommt aus 16 Ministerien sozusagen zusammen, was man alles regeln könnte. Und was in Brüssel alles gemacht wird, wo Sie dann Richtlinien bei uns in nationales Recht umsetzen müssen und. Das ist ein nicht versiegender Strom. Das ist wirklich so. Und dagegen
aber
müssen
Regeln
Sie anarbeiten.
Können, genau, Regeln können doch kein Selbstzweck am Ende trotzdem sein.
Genau.
Oder? Und ich meine, in Deutschland ist es doch jetzt gefühlte Wahrheit, aber auch ein bisschen, dass es so viele Regeln und Vorschriften und Datenschutzgesetze gibt, dass eigentlich nur noch der Stillstand verwaltet werden kann.
Ja, das darf natürlich nicht passieren. Ich meine, so sind vielleicht große Zivilisationen auch untergegangen, ja, dass sie an ihrer eigenen Bürokratie erstickt sind. Mhm. Und deswegen müssen wir immer auch wieder das richtige Maß finden. Wir haben ja, um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, also wir haben ja nicht nur ein Digitalisierungsproblem in Deutschland, sondern wir haben auch ein Regelungsproblem, auch ein Bürokratieproblem. Und jetzt bin ich dafür, dass man nicht diese überbordenden Regelungen einfach eins zu eins digitalisiert, sondern dass wir zunächst Staatsmodernisierung, Bürokratierückbau, gute Gesetzgebung betreiben und das, was da noch übrig bleibt, das digitalisieren wir gut.
Okay.
Dann ist es effizient.
Okay, das heißt, Sie haben es im Blick, Sie haben es im Griff. Wir überlassen es jetzt Ihnen.
Ich habe es im Blick, ob ich es im Griff habe.
Das wissen wir nicht. Woran merkt man denn übrigens, ob Sie Erfolg hatten in Ihrem Job? Woran können wir das denn messen in 4 Jahren?
Ja, also wahrscheinlich schon daran, das hängt natürlich nicht nur von mir ab, bedauerlicherweise, aber ob diese Koalition etwas zustande gebracht hat oder nicht, das hängt von ganz vielen Faktoren ab, aber ich will mal so sagen, wenn jetzt Ministerien Gesetzentwürfe produzieren, die am Ende aber nicht Gesetz werden, dann bringt es unserem Land nichts und dann hätte ich meine Aufgabe auch nicht gut gemacht. Mhm. Also meine Aufgabe ist dafür zu sorgen, dass die guten Gesetze, und das sind dann zum Beispiel Planungsbeschleunigungsgesetze, Genehmigungsbeschleunigungsgesetze, Beschaffungsbeschleunigungsgesetze im Bereich der Bundeswehr oder auch andernorts, dass diese Gesetze wirklich am Ende auch durch den Bundestag gehen und auch wirken. Also die Menschen müssen das ja merken. Wir haben diesen Investitionsbooster gemacht mit den Abschreibungen ab Juli 2025. Wenn das dann in 2,5 Jahren ausläuft, die Reform der Körperschaftsteuer von 15% auf 10%. Das sind natürlich technische Dinge. Ob das erfolgreich ist oder nicht, das müssen die Bürgerinnen und Bürger spüren, weil die Wirtschaft anspringt, weil es gute Arbeitsplätze gibt, weil gute Löhne und Gehälter gezahlt werden, weil man nicht nur hart arbeitet, sondern sich davon auch was leisten kann. Und weil man das Gefühl hat, dass man sein Leben in etwa so leben kann, wie man es selber für sich für richtig hält.
Jetzt haben Sie viel aufgezählt, woran wir Sie messen können. Das wollte ich nur sagen. Okay, gut. Nochmal zurück zur Digitalisierung. Deutschland hat sich ein bisschen abhängig gemacht von, also vor allem in der Verwaltung, von digitalen Dienstleistern und deren Angeboten. Das ist zum Problem geworden und das Ziel ist jetzt, das zu ändern. Läuft das?
Ja, ich glaube schon. Also wir haben in der Vergangenheit viel Lehrgeld bezahlt in ganz vielerlei Hinsicht. Und es ist ja richtig, dass Beharrungskräfte immer auch sehr groß sind, die man da überwinden muss. Wir haben auch ein paar Lehren daraus gezogen. Also wir haben große Herausforderungen, wenn es um die digitale Souveränität geht, wenn es um die Voraussetzungen in der Hardware geht, also Glasfaser, was ja auch nicht nur die Voraussetzung für schnelles Internet ist, sondern auch für das mobile Arbeiten, wenn es darum geht, Strukturen aufzusetzen, die so etwas begünstigen. Und wir haben auch gesehen, dass, ich bin ein großer Fan des Föderalismus, aber dass der Föderalismus an der Stelle eben keine guten Ergebnisse bringen kann. Digitalisierung muss im Grunde genommen alles anders als alles andere von oben nach unten. Und zwar mit einer ganz klaren Ansage passieren. Und wenn ich mir überlege, wie lang wir, wie viele Jahre wir am Online-Zugangsgesetz rummachen, dann ist das einfach frustrierend. Und wir haben es ja noch nicht einmal geschafft, auf nationaler Ebene die Dinge zusammenzubringen. Das war im Übrigen auch der Grund, warum wir gesagt haben, wir machen jetzt mit dem Ministerium für Digitales und Staatsmodernisierung einen neuen Weg, obwohl das vielleicht zunächst einmal komisch wirkt, wenn Sie ein neues Ministerium bauen, um Bürokratie abzubauen. Das wirkt ja schizophren im Grunde genommen. Aber genau so ist dieses Projekt ausgerichtet. Wir wollen da und brauchen da einen Bundesminister, der am Kabinettstisch sitzt, der die Rückendeckung und Unterstützung des Bundeskanzlers hat, der einen eigenen Einzelplan im Haushalt hat, der eine Budgethoheit hat, die man nicht irgendwo wegkürzen kann, weil man eine andere Aufgabe findet, die man für wichtiger hält, und der auch in der Lage ist, in der Breite der Bundesregierung die Dinge auch durchzusetzen. Und das haben wir jetzt gemacht mit einem Bundesminister, der auch noch aus der Wirtschaft kommt und der mit vielen innovativen Ideen das jetzt vorantreibt.
Das Gleiche gilt ja auch ein bisschen für Europa. Da muss man auch digital souveräner werden. Und da setzen wir jetzt zum Beispiel auf Mistral. Das ist ein französisches Start-up. Es soll wohl technologisch hinter der Konkurrenz aus den USA zurückbleiben und es wird finanziert aus Abu Dhabi, weil Europa die Mittel fehlen. Also auch da ist die Frage, baut man an der einen Stelle quasi auf und eigentlich baut man damit auch schon wieder an einer neuen Abhängigkeit? Also kommen wir da noch raus, sowohl was Europa angeht als eben auch Deutschland?
Ja, am Ende wird alles gut.
Moment mal, das sagen Sie doch auch immer bei Lanz.
Wirklich? Ja, aber das ist auch mein Lebensmotto, würde ich sagen.
Ja, wirklich?
Ja, am Ende wird alles gut. Und wenn man nicht zuversichtlich an die Dinge rangeht, dann sollte man sowieso nicht Politik machen. Dann würde ich sagen, dann muss man zur Seite gehen und muss jemanden nehmen, der mehr Zukunftszuversicht hat. Das darf jetzt natürlich keine Naivität sein.
Richtig.
Das ist wichtig.
Ja. Also es darf jetzt nicht so klingen, als würde alles gut werden, ohne dass am Ende vielleicht
durch
alles
Hand auflegen.
Gut wird.
Ja.
Genau, Sie dürfen das jetzt nicht nur so sagen.
Nein. Wir nehmen das muss ja jetzt beim Wort. Genau, das muss unterfüttert mehr werden, mit Fakten selbstverständlich. Aber wir sind da gut unterwegs. Das heißt nicht, dass es keine Herausforderungen gibt. Und wir erlernen das ja auch immer wieder. Wenn ich mir überlege, wir haben vor 3-4 Jahren in Deutschland eine heftige Diskussion über die Sicherheit von Netzen geführt. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, was haben wir denn da für Komponenten? Wo kommen die denn eigentlich her? Die kommen aus China, Die kommen maximal noch aus den USA, aber sie kommen nicht aus Europa. Mhm. Und damit vergibt man sich natürlich technologische Souveränität. Und wir werden ja jetzt in Zukunft sehr viel mehr Geld ausgeben. Wir haben eine sogenannte Bereichsausnahme im Bereich der Bundeswehr. Wir haben ein Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaschutz gemacht. Da ist also sehr schnell sehr viel mehr viel Geld da. Und jetzt kommt es darauf an, dass wir das erstens für Zukunftsinvestitionen nutzen, damit diese Schulden auch von nachfolgenden Generationen überhaupt gerechtfertigt sind. Und wir müssen dieses Geld auch nutzen für eine kluge Industriepolitik. Das heißt, wir müssen schauen, auch für eine gute Technologiepolitik. Wir müssen schauen, dass wir Anreize dafür schaffen, dass wir nicht vom Alten immer mehr machen, sondern dass wir vielleicht auch interessante Start-ups versuchen, damit über die Rampe zu heben, technologische Entwicklungen befördern, dass wir an vielen Stellen, das was ja im Grunde genommen die Grundlage unseres Wohlstandes in Deutschland ist, dass wir in früheren Jahren und Jahrzehnten einfach pfiffiger waren als andere, technologisch weiter, konsequenter am Problem so lang gebohrt haben, bis wir eine gute Lösung hatten. Und zwar ganz egal, ob das jetzt was Hochgeistiges war oder was ganz Einfaches, Handwerkliches. Mhm. Also nur um ein Beispiel zu geben, in Baden-Württemberg gibt's die weltweit höchste Dichte an Hidden Champions. Mhm. Und was sind Hidden Champions? Das sind Weltmarktführer, denen man das nicht ansieht, weil sie ein vermeintlich ganz einfaches Produkt machen, das in anderen Produkten verarbeitet ist. Und warum ist das so? Weil sie noch exakter sind, weil sie noch pfiffiger sind in der Lösung als alles andere, was es weltweit gibt. Und das passiert nur, wenn Menschen aus sich alles rausholen, wenn sie heiß darauf sind, wenn sie etwas Besonderes schaffen wollen. Und dafür müssen wir den Rahmen
legen. Genau, ich glaube, das ist ein wesentlicher Faktor. Ich habe mal so einen Tüftler aus Baden-Württemberg getroffen, der gesagt hat, wir sind hier in Deutschland nicht schlechter als im Silicon Valley. Nur die Rahmenbedingungen sind eben so anders, dass es einmal eine sehr große Rolle spielt und einmal quasi wie verpufft. Und das ist ein Riesenproblem. Übrigens auch Offenheit. Die Offenheit der Leute gegenüber neuen Entwicklungen und Technik. Und das werden wir ja dann wahrscheinlich auch noch erleben beim Bürokratieabbau. Aber zu Ihrer Offenheit, würden Sie sich ein Gesetz den Entwurf von ChatGPT schreiben lassen?
Nicht.
Oder haben Sie überprüft, schon gemacht?
Ich würde mir von gar niemandem einen Gesetzentwurf schreiben lassen, den ich nicht mit meinen Möglichkeiten versucht habe zu durchdenken und zu durchdringen.
Okay, also fällt raus. Ist alles Ihrs.
Ja.
Gut. Mich hat interessiert in der Vorbereitung noch, was machen Sie, wenn Sie so richtig Spaß haben wollen? Wenn Sie sagen, heute lasse ich mal so richtig die Sau raus, was machen Sie dann? Gehen Sie dann zum CDU, zur Zentrale freitags und machen die Disco mit? Oder gehen Sie zum Weinfest? Oder gehen Sie Federball spielen? Oder Bungee-Jumpen? Was machen Sie, wenn Sie mal Spaß haben wollen?
Also da geht's mir wahrscheinlich so wie den allermeisten anderen auch, das mit dem Spaß haben, das funktioniert ja nicht auf Knopfdruck. Also weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber
im Rheinland.
Ja, okay, es gibt so, bei uns heißt es Fasnacht, funktioniert aber ganz ähnlich.
So.
Und ist eine gute Gewähr, aber meistens ist es doch so, dass sich das entwickelt, wenn man mal ein bisschen Zeit hat und mit guten Freunden zusammen ist, dann entwickelt sich häufig etwas, was man vorher nicht gedacht hätte.
Also Weinfest.
Ja, ich komme ja jetzt von einer Hochebene zwischen Schwarzwald und Schwäbischer Alb. Da wächst kein Wein, wir brauen
aber
Bier.
Aber da gibt's Wein.
Okay, da gibt's Wein, aber wir trinken eher Bier. Mhm. Und es gibt auch viele Möglichkeiten, ausgelassen zu sein. Sie merken übrigens, was das Problem von uns Baden-Württembergern ist, oder? Also ich habe noch nie einen Rhetorikkurs gemacht, aber ich glaube, wenn man einen Rhetorikkurs für Baden-Württemberger machen würde, dann wäre die erste Regel zu sagen, spreche das Wort zu Ende. Ja, wir lassen immer den letzten Buchstaben weg.
Also
wir kommen aus Baden-Württemberg.
Ja, man kann da auch dann einfach immer hin und Gange, Holle, Wisse,
genau.
Mache.
Es fehlt
Schwätze,
immer irgendwas.
Fehlt immer. Wir sparen an allem, auch an Buchstaben. Das ist kein Klischee. Können Sie was mit Comedy zum Beispiel anfangen? Weil apropos Baden-Württemberg, ich kenne das nicht, dass man zum Beispiel bei uns zu Hause jemals Eintritt bezahlt hätte dafür, dass einen jemand zum Lachen bringt. Das machen wir in geselligen Runden. Da wird viel gelacht und da hat man auch Spaß, aber
Ich denke immer, es kann kein Wunder sein, dass so wenige Comedians oder lustige Leute aus Baden-Württemberg kommen. Haben Sie das auch? Also außer uns beiden natürlich.
Nee, das stimmt nicht. Zum Beispiel
stimmt nicht, okay.
Christoph Sieber ist doch zum Beispiel sogar ein fernsehbekannter Kabarettist.
Ja, und Harald Schmidt ist ja auch daher, aber Sie wissen ja, dass ein oder zwei Beispiele keine strukturellen Probleme lösen. Also da.
Das finde ich jetzt eine steile These, dass es ein strukturelles Problem wäre. Ja,
so. Ich wollte es mal in den Raum stellen. Aber also es ändert nichts daran, dass wir wahrscheinlich nicht auf 5 Leute kommen würden.
Also um ehrlich zu sein, wenn ich Geld bezahle dafür, dann eher in Berlin, ja.
Okay, da weil die Leute ja auch witziger sind, meinen Sie? Okay, das habe ich jetzt gesagt.
Das würde ich bestreiten, aber...
Sind Sie geizig?
Nö.
Wofür hauen Sie Ihre Kohle raus?
Jetzt muss man ja sagen, also wirklich, das darf man aber auch nicht falsch verstehen. Also ich bin schon froh, wenn meine Familie glücklich ist, weil ich der so viel zumute, dass ich ein notorisch schlechtes Gewissen habe.
Das heißt, die hauen die Kohle raus?
Nee, tun sie auch nicht. Aber ich will zwar so sagen, wenn es mit der Familie zusammen ist, dann würde ich erst recht nicht aufs Geld gucken. Okay. Wirklich nicht. Also wenn wir jetzt zusammen in Urlaub gehen oder so, dann würde ich wirklich nicht aufs Geld gucken, sondern nur schauen, dass alle glücklich sind.
Schöne Momente schaffen.
Genau.
Erinnerungen kreieren.
Genau.
Sowas.
Genau. Mhm.
Eine Wochenzeitung hat sie als Kennedy von der Bar bezeichnet, wie Sie mich schon angucken, wegen Schwarzwald-Barkreis. Und jetzt wollte ich fragen, haben Sie das als Kompliment aufgefasst oder würden Sie lieber Reagan von der Bar genannt werden?
Nee, also darüber habe ich jetzt ehrlicherweise gar nicht nachgedacht. Aber also ich bin älter als Kennedy, insofern ist es wahrscheinlich eher charmant gemeint.
Wirklich? Sie können ja gar nicht mit Komplimenten umgehen.
Warum?
Weil die Ihnen Kompliment gemacht haben. Kennedy von der Bar ist doch, oder?
Ja.
Das ist auch was sehr Schwäbisches, finde ich. Ich soll das Thema wechseln, Sie gucken mich so an. Haben Ihre Kinder, Sie haben ja 3 Kinder, haben die Vorschläge für Ihre politische Agenda? Kinder haben ja oft sehr gute Vorschläge für die Politik. Bekommen Sie da manchmal auch Vorschläge für neue Gesetzestexte, Regelungen, Regelungslücken?
Nee, so weit sind sie nicht. Also okay. Die Kinder sind 12, 14 und 16.
Ja.
Und der Älteste ist ein Sohn und dann kommen 2 Töchter. Und die beiden Töchter sind etwas fordernder.
Ach ja?
Als unser Sohn. Ja, der ist sehr viel schneller zufrieden. Und da gibt es also schon Unterschiede.
Okay.
Und von meinen Töchtern kriege ich schon mal was zu hören, ja.
Also die kritisieren Sie auch, ruhig ja. So im Job und so. Sagen ja. Die Rede war nicht gut, Papa, oder was sagen die?
Ja, also vielleicht kriegen sie das mitunter von meiner Frau mit, die mich schon ordentlich kritisiert. Bei den Kindern ist es häufig so, dass die eigentlich eher mal was Positives sagen. Sie sagen, also ja, wenn sie zum Beispiel was auf Instagram gesehen haben oder so oder sonst irgendwo, dann sagen sie das auch und dann ist es schön. Mhm. Also das finde ich dann schön. Ich frage mich dann manchmal trotzdem auch immer, ob sie ganz ehrlich sind, aber...
Meinen Sie, die sagen ihnen nettere Sachen, weil sie mit ihnen verwandt sind?
Ja, noch glaube ich das. Aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sie bald in ein Alter kommen, wo ich mir die Sorge nicht mehr machen muss.
Das ist natürlich möglich. Sie haben einen Hund gekauft, um, das haben Sie gesagt, den Kindern den Umgang mit Tieren quasi zu ermöglichen, aber auch damit die Verantwortung übernehmen. Warum ist Ihnen Verantwortung so wichtig?
Also den Hund haben wir auch gekauft, weil bei uns eingebrochen wurde.
Ach so,
das ist wieder eine andere Geschichte. Ja, aber es war hoffnungslos.
Aber was ist es denn für ein Hund?
Es ist ein Cockapoo. Und zwar ein wirklich
der
toller,
klingt nicht so, als würde er was gegen Einbrecher
Hund.
Machen.
Nee, genau so ist es. Also vor dem Hintergrund war es ein Fehlkauf, okay. Aber er ist ansonsten ist er super.
Okay.
Und für die Kinder ist es auch super. Und um die Frage zu beantworten, ja, ich finde es schon wichtig, zu lernen, dass man Verantwortung hat und dass man Verantwortung übernehmen muss. Mhm. Und das ist ja manchmal schon viel verlangt, für sich selbst Verantwortung zu übernehmen. Das finde ich im Übrigen auch das Wichtigste. Aber wenn man das gut kann, dann sollte man auch für sein Umfeld Verantwortung übernehmen. Mhm. Für die Familie, für die Kollegen im Verein, die Nachbarn, für die Gesellschaft im Ganzen, wenn das irgendwie geht. Und Verantwortung heißt für mich eben, dass man das nicht nur dann macht, wenn man gerade Lust hat. Mhm. Das ist so wie mit den Tieren. Sie können sie ja nicht nur füttern, wenn sie gerade Spaß dran haben und ansonsten nicht. Und ich glaube, da kann man schon viel lernen, was man fürs ganze Leben brauchen kann.
Was würden Sie sagen, fehlt in unserer Gesellschaft gerade am meisten?
Das ist jetzt so eine schwere Frage, wo man lang drüber nachdenken müsste. Aber was mir ein bisschen Sorgen macht, ist schon, dass wir häufig so verhärtete Debatten haben. Also ich mag ja durchaus den Streit, auch den Streit im Argument. Und das kann auch hart sein. Aber wenn es verhärtet ist, wenn es persönlich wird und wenn man am Ende auch gar nicht mehr zusammenkommt, dann finde ich das nicht gut und vor allen Dingen, wenn man dem anderen im Grunde genommen den guten Willen abspricht. Dann verlässt man auch so eine gemeinsame Basis, weil ich muss immer davon ausgehen, der andere, der kann zwar ganz komische Ansichten haben, aber im Zweifel versucht er auch nur das Beste zu erreichen. Und da habe ich ein bisschen das Gefühl, dass die Debatte manchmal etwas abgleitet. Und das finde ich, das muss Sorge machen, weil das immer auch ein Seismograph für den Zustand der Gesellschaft ist.
Also quasi das menschlicher miteinander umgehen, offener,
ja, netter. Ich will das gar nicht irgendwie falsch verstanden wissen. Ich habe da keine zu hohen Ansprüche dran. Wir sind auch nicht im Sandkasten unterwegs. Und deswegen, das ist schon eine heiße Küche. Und wer das nicht mag, der muss das ja auch nicht machen. Und trotzdem muss man, glaube ich, die Sache im Mittelpunkt haben und immer wissen, dass wir mit Menschen zu tun haben, mit Menschen umgehen und auch selber welche sind. Und das erfordert einfach einen gewissen Grundrespekt.
Ja, da haben Sie recht. Und dann sage ich ganz herzlichen Dank, dass Sie heute hier gewesen sind. Sie können die Wiebele auch noch mitnehmen auf die Fahrt oder mit auf den Weg.
Ich habe es ja nicht weit ins Kanzleramt.
Ja, deswegen schaffe ich gerade so. Für jeden Meter gibt es ein Wiebele. ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und eine Stunde bei uns waren hier am Küchentisch beim Kitchen Talk. Danke, dass Sie heute so zahlreich erschienen sind an diesem Freitagabend. Danke, dass Sie zugeschaut haben im Internet und dann bis zum nächsten Mal hier im Basecamp oder woanders. Dankeschön. Danke, Thorsten Stein.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Basecamp auf die Ohren, Digitales und Politik. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie mit uns verbunden.